Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute wie immer mit Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen Roland. Schöne Grüße nach Worms.
Oh, danke schön. Und zugeschaltet auch jemand ganz Besonderes. Heute wieder ein sehr besonderer Gast zu einem sehr besonderen Thema. Ich begrüße bei uns die Galeristin, Kunstexpertin, erfahrene, international anerkannte Priska Pascher. Einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Und wir haben heute so als Kernthema nach den Themen des Tages heute ein Thema, was wir ja schon seit einem Jahr sehr stark verfolgen. Wir haben angefangen, über das Thema Blockchain zu sprechen, über das Thema auch Bitcoin, und wir beschäftigen uns heute über das mit NFTs und den Kunstmarkt und wie jetzt diese neuen Formate letztlich dort auch eine kleine Revolution oder eine größere Revolution anstoßen. Dazu gleich mehr. Steigen wir erstmal ein zu den Themen des Tages. Karl-Heinz, schieß mal los. Du hast dich wie immer gut vorbereitet, denke ich.
Ja, ich möchte mit einem speziellen Thema beginnen. Ich weiß nicht, wer den Namen Aljana Kabajewa schon mal gehört hat. Sie ist die Freundin Wladimir Putins und sie lebt mit ihren 3 Kindern, vielleicht sogar 4.
In Hennef.
In der Schweiz.
Okay.
Und einst war sie ein russisches Sportidol. Ja. Heute ist sie die Geliebte und vermutlich auch die Mutter von 3 oder sogar 4 Kindern von Wladimir Putin. Sie genießt das Leben in der Schweiz, das vermutlich aber nicht mehr lange, denn es gibt Initiatoren einer Petition mit schon über 50.000 Unterschriften von Schweizer Bürgern, die sagen, die soll das Land verlassen, die wollen wir nicht mehr. Ja? Für mich war das auch so ein bisschen ein Gedankenanstoß und Grund mal wieder für einen Perspektivwechsel, weil ganz sicher ist der brutale Überfall und der Bombenkrieg Putins gegen die Ukraine durch nichts zu rechtfertigen. Was da gerade passiert, ist unsäglich. Dennoch bin ich der Meinung, dass dies nicht zu pauschalen Russland-Bashing führen darf.
Ja,
Auch die russischen Soldaten, die russischen Bürger sind Opfer von Putin und dieses Krieges. Das dürfen wir nicht vergessen. Da sterben, Entschuldigung, auch Soldaten, die gar nicht wussten, wo sie dahin geschickt werden. Ja. Und wir sollten auch das diplomatische Versagen des Westens in den letzten Jahrzehnten nicht vergessen und die Interessen der amerikanischen Rüstungsindustrie, die sicher auch nicht ganz uneigennützig sind. Seit der Bush-Administration wurden Abrüstungsinitiativen mit Russland aufgekündigt, und zwar von den Amerikanern. Mhm. Hierzu hat übrigens das Magazin Monitor am 3. März eine sehr schöne Sendung gemacht, Aufrüstung im Westen, Abschreckung um jeden Preis. Und der Journalist Georg Reistle, der hat gesagt, zur Wahrheit dieses Konfliktes gehört natürlich auch, dass der Westen Putins Ambitionen jahrelang dramatisch unterschätzt hat und man sich als Sieger des Kalten Krieges wähnte, als Abrüstungsverträge reihenweise abgekündigt wurden und Russland weder als Partner noch als Bedrohung ernst genommen wurde. Und das finde ich tragisch. Also in der Mediathek gerne mal anschauen. Ja. Eine interessante Monitorsendung, dauert auch nur 8 Minuten, dieser Beitrag. Naja, und dann das Aufheben der Corona-Maßnahme in Zeiten von Inzidenzen jenseits der 1730. Ja, 220.000 Neuinfektionen gab es am gestrigen Tag. Seid bitte vorsichtig, denkt weiter an Masken, lasst euch auch impfen. Einige meiner Bekannten, und Roland, du zählst selber dazu, hatten Corona-Erfahrungen, teilweise mit milden Verläufen, aber jetzt zum Teil mit Long-Covid-Symptomen, also keine schöne Geschichte. Ne? Und das war es für mich aus der Kriegs- und der Corona-Welt. außer dass wir viel Sonne diese Woche haben, sind da einige sehr unangenehme Dinge zu berichten. Es sind
immer noch viele Wolken am Horizont. Ja. Priska, was ist für dich so das Thema des Tages oder was sind für dich die Themen des Tages?
Ich kann mich da Karl-Heinz nur anschließen. Also ich habe auch so ein ganz ähnliches Thema, was mich am meisten beschäftigt hat. Die Bolschoi Prima Ballerina Olga Smirnova, die hat gestern gesagt, dass sie Russland verlässt von Amsterdam aus, also als Protest gegen diesen Putin-Krieg. Und das ist natürlich schon irgendwie was ganz, ganz Außergewöhnliches, dass also so eine großartige Künstlerin irgendwie dieses Land, also sich genötigt sieht, dieses Land zu verlassen. Und ich hatte halt am Anfang, als der Krieg ausgebrochen ist, als die Ukraine angegriffen wurde von Putin, hatte ich halt mit einem meiner Künstler Kontakt. Das ist ein russischer Künstler. Und der bezeichnete halt diesen Krieg als diesen Mad Putin War. Und dass er halt hofft, irgendwie, dass die Europäer eine gute Antwort haben. Und zwar nicht against Russian, sondern against the ones who did that. Und ich glaube, das ist irgendwie ein ganz wichtiger Punkt, dass wir jetzt auf einmal wieder in so eine Staatlichkeit reinkommen. Also es geht halt tatsächlich jetzt nicht um Russland, sondern es geht um die Menschen, die in Russland diesen Krieg zu verantworten haben. Und auf einmal wird das irgendwie alles wieder so nebulos oder beziehungsweise irgendwie wird das so auf so Nationalstaaten irgendwie gemünzt. Und das finde ich schon sehr bedenklich.
Ja, man darf natürlich da nie verallgemeinern, das ist richtig. Also ein sehr, sehr schönes Zitat. Wenn ich noch ergänzen darf, für mich so Thema des Tages war eigentlich schon gestern, wo mir nichts mehr so eingefallen ist, war die Schlagzeile, dass die Krankenkassen sagen, sie können die Impfpflicht quasi nicht umsetzen und sie wären die Falschen. Aus verschiedensten Gründen, natürlich Spaltung der Gesellschaft und so weiter und so fort. Aber was sie vorangeschoben haben, und Karl-Heinz, wir haben schon oft gesprochen über die notwendige schöpferische Zerstörung und wie eventuell ja auch, oder nicht nur eventuell, die Pandemie die Digitalisierung vorangetrieben hat. Bei den Krankenkassen scheint es noch nicht so weit zu sein, denn sie führen an, sie wären die Falschen, denn es wäre nicht genug Papier da, um die Versicherten auch anzuschreiben und quasi auch anzumahnen, sich doch tatsächlich impfen zu lassen, wenn sie denn von der Impfpflicht betroffen wären. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist so ein typisches Beispiel. Digitalisierung ist noch nicht so weit vorangeschritten. Und wenn man dann quasi aber den Papiermangel schon vorschiebt, den es ja offensichtlich gibt, auch für viele Verlage, dann wissen wir, okay, es ist noch viel zu tun. Und wenn man heute mal für ein Kind eine Überweisung von einem Arzt zum nächsten und ein Rezept braucht und man dann wirklich stundenlang durch die Gegend fahren muss, statt dass das digital funktioniert, dann denke ich, haben wir noch viel Optimierungspotenzial und viel smartes Potenzial.
Die Blockchain wird das ändern.
Also das hoffen wir doch alle. Ja, kommen wir doch direkt zum Thema des Tages. Ich hatte eingangs schon erwähnt, wir hatten ja vor über einem Jahr den Bruce Pons hier, der hatte von Ocean Protocol, der hatte quasi so über das Backbone und die Protokolle, die in der Blockchain Dinge und den Verkehr regeln und gesprochen. Wir hatten unterschiedlichsterweise darüber schon gesprochen. Wir haben auch immer wieder erwähnt, dass Bitcoin vom Zahlungsmittel zu einem wirklich Investmentstrategie auch für viele Firmen jetzt schon geworden ist, allen voran MicroStrategy mit Michael Saylor. Also die Banking-Welt, die Fintech-Welt wird davon immer noch durchgeschüttelt. Aber es gab vor allem in den letzten 6 bis 12 Monaten auch sehr, sehr erstaunliche Entwicklungen in einem Bereich, den wir wir hatten schon vor einem Jahr mit Priska drüber gesprochen, aber den wir so gar nicht im Blick hatten, nämlich das Thema NFTs, die Kunstwelt. Und da würde ich einfach sehr gerne ein bisschen heute mit euch plaudern und mit Priska als, ich sag jetzt mal, Betroffene und auch Frau, die sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt hat. Wie weit haben denn NFTs den Kunstmarkt bisher durchgeschüttelt? Was ist das Ganze? Und wie verändert sich da dein Leben auch als Unternehmerin da zum Teil? Möchtest du uns mal einen kurzen Überblick geben, was sich so in den letzten 12 Monaten aus deiner Erfahrung da ergeben hat?
Naja, ich denke halt erstmal hat sich in der Kunstwelt sehr viel verändert durch die Pandemie, weil natürlich irgendwie vor 2 Jahren von einem auf den anderen Moment irgendwie alles zum Stillstand gekommen ist. Also wir waren kurz davor, auch die Art Cologne zu machen. Das war im April, die hat dann nicht stattgefunden und irgendwie Ausstellungen haben wir gemacht, wo keine Besucher kommen konnten. Also das heißt irgendwie, wir haben uns sowieso alle, die ganze komplette Kunstwelt hat sich sehr auf das Digitale verlegt. Das heißt, es sind unglaublich viele Arbeiten ins Netz eingestellt worden. Man hat versucht, irgendwie über die verschiedensten Plattformen irgendwie mit den Kunden in Kontakt zu kommen, mit den Interessenten in Kontakt zu kommen. Es hat unheimlich viel irgendwie in der Richtung stattgefunden. Und also insofern war natürlich irgendwie auch die Kunstwelt sowieso irgendwie bereit, sich auf etwas einzulassen, also auf dieses Digitale einzulassen. Und jetzt war es bei uns irgendwie so der spezielle Fall, dass wir halt schon sehr früh irgendwie auch da digital ziemlich gut aufgestellt gewesen sind. Wir haben also auch schon 2013 den ersten Webshop gemacht und waren auch auf diesen ganzen großen Plattformen vertreten, Artnet, Artsy und Artland. Und und dann kam halt dieses Thema NFT auf und dann hatte ich halt jetzt auch in der Zeit in der Pandemie hatte ich halt sehr viele virtuelle Ausstellungen gemacht. Wir haben eine virtuelle Galerie gebaut, was sehr schön gewesen ist, weil man sich dann mit anderen dort in dieser virtuellen Galerie treffen konnte und mit den Menschen gemeinsam über die Kunst sprechen oder beziehungsweise auch Artist Talks machen in der virtuellen Galerie, also als Avatar. Und dann kam halt dieses Thema NFT auf und dann haben wir halt auch überlegt, irgendwie was bedeutet das jetzt für uns? Und haben dann auch schon im Mai irgendwie damit angefangen. Und also ich würde jetzt sagen, auch so jetzt fast ein Jahr später, es ist eine unheimlich spannende Erweiterung der Kunstwelt. Also es ist halt die Möglichkeit, dass man halt Raum und grenzenlos miteinander kommunizieren kann über Kunstwerke, dass halt die Künstler und Künstlerinnen halt die Dinge irgendwie in zur Verfügung stellen, irgendwie, dass halt vor allen Dingen sehr viel Kommunikation und Austausch darüber besteht.
Karl-Heinz, vielleicht erklären wir nochmal, was ist ein NFT, ein sogenannter Non-Fungible Token. Wie würdest du das erklären für jemanden, der sich damit bis jetzt noch gar nicht auskennt?
Also ganz einfach ist das ein Recht an einem digitalen Objekt. Das heißt, das ist das Recht. Ich weiß damit so eine Art Besitzurkunde, dass mir dieses Objekt, dieses Bild, dieses digitale Objekt gehört. Nichts anderes. Ne? Mhm. Du weißt ja, das Web 1.0, das war das Internet, wo man nur gelesen hat. Im Web 2.0, da konnte man auch schreiben. Also da fing das mit den sozialen Medien an. Du konntest posten, bloggen und so weiter. Und das Web 3, das ist das Thema jetzt. Da geht's um Rechte, um Intellectual Property, also Eigentum an Dingen, an Objekten, an Besitzen. Ja. Und im Web 3.0, deshalb ist da auch die Blockchain so wichtig als Technologie, dazu hatten wir ja schon mal ausführlich in einem Interview gesprochen, da geht's einfach darum, dass das quasi verbrieft für immer klar zuzuweisen ist, wer hat was geschrieben, wer hat was getan, wer hat ein Foto hochgeladen, ein Musikstück. Und deshalb glaubt man, dass das Web 3.0 quasi alles verändert. Und du siehst ja auch so große Konzerne wie Google, Apple, auch Facebook, die sprechen dann über das Metaverse, also neues Universum sozusagen, in dem man auch Dinge besitzen kann. Und darum geht's bei den NFTs.
Und könnte man jetzt sagen, dass das sowas Ähnliches ist wie so der MP3-Moment für die Musik, das ist eigentlich nicht, ne? Die Vervielfältigbarkeit, die war ja schon öfter da, die war ja schon immer da. Das war ja auch immer ein großes, in Anführungsstrichen, Problem, dass man digitale Güter beliebig oft kopieren und skalieren konnte. Genau. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir, ja, im Speziellen jetzt in unserem Fall heute Kunstwerke, ja, mit einem Token versehen kann, der beweist, dass das jetzt genau das eine Bild ist. Das ist quasi die digitale Mona Lisa, sage ich jetzt mal ganz banal. Und welche Effekte, Priska, hat das dann mit sich gebracht? Sind dann quasi alle Künstler losgelaufen, haben ihre Kunstwerke digitalisiert und quasi mit diesem Token versehen? Oder wie hat sich das entwickelt? Oder sind da ganz neue Künstler oder neue Märkte oder neue Sammler auch entstanden?
Ja, sowohl als auch. Also ich meine, es ist halt so, dass das erstmal irgendwie ist das ja jetzt nicht was jetzt in der Kunstwelt geboren ist, sondern das Ganze ist halt geboren in der ganzen, ja, sagen wir mal, in der ganzen Gaming-Industrie oder auch irgendwie in den Animes, in irgendwelchen ganz verschiedenen, also dass halt viele, die auch vorher damit beschäftigt waren, Computerspiele oder auch Filme irgendwie zu bebildern, irgendwie, dass die halt irgendwie angefangen haben, in diesem Bereich zu arbeiten.
Also digitale Güter quasi, digitale.
Ja, genau. Also da gibt's halt ja dieses ganz berühmte Beispiel. Das ist dieser Beeple, der hat halt irgendwie jeden Tag irgendwie ein digitales Werk geschaffen, hat das bei Tumblr eingesetzt und das ist ja dann, wie wir vielleicht alle wissen, irgendwie im März letzten Jahres für 69 Millionen verkauft worden. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass da, wo der Anfang, wo das Ganze irgendwie so losgegangen ist, ne, da gibt's halt natürlich diese ganzen vielen Menschen, die halt Cryptocurrencies haben, mit denen sie aber eigentlich nicht so viel machen konnten. Und dann ist dann also ganz viel von Ethereum vor allen Dingen halt in diese NFT-Welt irgendwie eingeflossen. Und von Kunstseite, da gibt es natürlich auch schon irgendwie so Vorläufer. Das ist dann 2014 zum Beispiel, ist der erste Künstler da aufgetaucht, der halt auf die Blockchain was eingeschrieben hat, also auf der Blockchain ein Werk erstellt hat. Oder es gibt halt auch schon 2017 gab es halt schon das ZKM, was auch schon NFTs gesammelt hat. Aber es sind halt da so viele verschiedene Bereiche und da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass sie sich nicht alle so vermischen. Also NFT ist nicht NFT, genauso wie Fotografie nicht Fotografie ist. Also es kommt natürlich immer nochmal an, in welchem Bereich wir sind. Und es gibt halt in diesem NFT-Bereich halt auf der einen Seite irgendwie also sehr gute, sehr interessante, sehr spannende Kunst, die halt auch relevant ist und die qualitätvoll ist. Und halt auf der anderen Seite gibt es natürlich auch unglaublich viel interessante Sachen, die sich irgendwie auch mit dem NFT selber auseinandersetzen, also die Reflexion irgendwie darüber. Und es gibt natürlich auch sehr viele, ja, sagen wir mal, Hobbykünstler, die halt auch ihre Sachen als NFT da einstellen. Und dann gibt's halt noch den großen Bereich und der ist eigentlich der auch im Moment so immer am meisten besprochen wird, wo halt auch diese ganzen unglaublichen Zahlen herkommen von diesen Sammelbildchen, diesen Panini-Bildchen, wo dann eigentlich so ein NFT auch ja wie so eine Aktie ist, irgendwie die halt noch mit einem Bild dargestellt wird.
Das ist ja sehr, sehr interessant, Karl-Heinz. Wir hatten ja schon oft gesprochen über unterschiedlichste Anwendungsmöglichkeiten von Blockchain-Technologie. Jetzt hat sich das ja so auskristallisiert, dass Bitcoin so als Geldspeicher genutzt wird. NFTs werden jetzt letztlich, ist ja auch eine Art Investment, nicht wahr? Wenn man das in der Kunstwelt sieht. Das sind ja eigentlich auch Bereiche oder Anwendungsformen von Blockchain, die man gar nicht so vielleicht ursprünglich im Blick hatte. Ne? Also wenn man sich denkt, wir können damit bezahlen, was natürlich auch der Fall ist und auch die Finanzwelt wird sich da groß drehen in der Zukunft. Aber eigentlich hat ja dieser Anwendungsfall des Investierens ist ja momentan offensichtlich der stärkste.
Das ist so. Also wenn du alleine mal beobachtest, was da gerade im Bankensektor passiert, also mit den sogenannten Kryptowährungen. Es gibt jetzt inzwischen, ich glaube, über 2400 Kryptowährungen. Bitcoin ist ja nur der bekannteste und wahrscheinlich der am meisten Volumen produziert. Mhm. Ich war vor einigen Tagen in der Schweiz, in Zürich, hatte dort einen Vortrag auf dem Swiss Finance Summit. Da waren halt nur Banker, 400-500 Banker und eine Ausstellung. Und wenn du durch die Ausstellung gelaufen bist, dann sahst du da übrigens nur Cryptocurrency, Trading-Plattformen, wechseln sie von Euros und dem Schweizer Frankli in die Kryptowährung. Mhm. Und das zweite Thema war Nachhaltigkeit, also grüne Fonds, grüne Bonds. Also das, was im Moment, die Pandemie hat scheinbar zwei Trends ausgelöst. Zum einen eben das Thema der Nachhaltigkeit verstärkt und zum anderen die sogenannten Kryptowährungen. Und natürlich berührt das auch den Kunstmarkt. Und da war ja jetzt Priska ganz früh mit dabei. Sie hat ja schon vor Priska 3 Jahren das erste Mal eine digitale Ausstellung gemacht, also in einer digitalen, in einer virtuellen Galerie quasi eine Ausstellung und dort auch jetzt digitale Kunst gezeigt. Und dass man dann auch dazu übergeht und sagt, wir wollen das nicht nur anschauen, sondern auch besprechen und besitzen, ist eigentlich nur eine logische Konsequenz. Also insofern sollten wir nicht überrascht sein. Es ist einfach nur so, dass die Technologie jetzt verfügbar ist, ne? Und Priska, vielleicht beschreibst du mal die eine der letzten Ausstellungen, war ich sehr beeindruckt. Da waren auf einmal 50, 60 Personen oder genauer gesagt Avatare von Personen in der Galerie. Und die haben miteinander Cocktails getrunken. Und da stand dann ein Südafrikaner, ein Künstler, neben einer amerikanischen Sammlerin und einem Deutschen. Und die diskutierten miteinander im Raum. Ja, also vielleicht kann die Priska das mal so ein bisschen beschreiben, was da eigentlich passiert in diesem virtuellen Raum.
Ja, sehr gerne. Also ich meine, man muss halt auch so ein bisschen irgendwann die Unterscheidung machen. Auf der einen Seite gibt es halt Kunst, die digital ist, also die digital irgendwie auch erstellt wird. Das ist jetzt zum Beispiel so Videokunst. Das ist auch ein Kunstbereich irgendwie, der halt auch bislang irgendwie immer ein bisschen schwierig zu verkaufen gewesen ist, weil da gab es halt dann irgendwie halt so Editionen irgendwie, aber dann hat man die auf den Stick gezogen, dann gab es dann immer ein schönes Kästchen dazu und noch ein Zertifikat, aber es war halt schon irgendwie immer so, es gab jetzt nicht so, also außer vielleicht Museen und so ein paar Großsammler gab es jetzt nicht, ist es jetzt nicht so ein Bereich gewesen, der so leicht irgendwie verkauft werden konnte. Wir haben das aber immer auch gemacht und das ist halt jetzt so eine Möglichkeit irgendwie durch das NFT, dass das eigentlich einfach verbucht wird. Es wird verbrieft, es gibt das Zertifikat dazu, das ist unabänderbar. Und dann gibt es halt jetzt die Kunst, auch Malerei, die halt dann jetzt zum Beispiel wie bei uns anstatt in einer analogen Galerie, in einer virtuellen Galerie als Abbild gezeigt wird. Das heißt also, wir sind in einer virtuellen Galerie und haben ein Abbild von einem analogen Kunstwerk und können uns darüber mit den anderen unterhalten. Und das war einfach die Möglichkeit, die sich irgendwie eröffnet hat in der Zeit, als die Pandemie angefangen hat. Das habe ich zusammen gemacht mit der Tina Sauerländer, was eine Kuratorin ist, eine führende Kuratorin für virtuelle Reality. Und das war natürlich irgendwie unheimlich spannend irgendwie und vor allen Dingen auch eine unglaublich gute Vorbereitung für dann später das analoge Kunstwerk in der echten Galerie, in der analogen Galerie zu zeigen. Also das heißt, man hat schon eine Verbundenheit zu den Dingen gefunden, bevor man sie dann vielleicht in echt gesehen hat. Das ging uns ja auch so. Ich konnte ja auch nicht reisen und nicht nach Paris fahren und schauen irgendwie, was gibt's da jetzt für ein Kunstwerk, was ich jetzt in der nächsten Ausstellung haben möchte. Also ich habe die Sachen ja auch erst nur halt digital gesehen, digital besprochen, digital irgendwie mich damit auseinandergesetzt mit anderen und dann halt später irgendwie in den analogen Raum. Und das war halt eigentlich so, ich beschreibe das so wie mit guten Freunden. Also wir konnten ja in der Pandemie auch nicht irgendwie uns treffen, sondern wir haben dann halt miteinander telefoniert oder gefacetimed. Und als es dann endlich so weit war, dass man sich mal wieder normal sehen konnte, auch vielleicht draußen zum Spaziergang, hat man natürlich irgendwie auch ein ganz anderes, hat man sich halt unheimlich gefreut, ein ganz anderes Erlebnis gehabt. Und so ist es mit der Kunst auch. Und ich glaube, dass das jetzt auch in diesen Zeiten, kann das sein, dass das halt irgendwie dieser direkte Umgang mit der Kunst irgendwie, dass wir den auch sehr, sehr viel stärker wertschätzen können, also wenn wir dann eine analoge Ausstellung sehen können.
Das glaube ich definitiv. Also ich merke das auch, dass, sag mal, das Bedürfnis, Kunst wahrzunehmen, auch physisch wahrzunehmen, auch wieder rausgehen zu können, das ist unheimlich groß, auch Events anderer Art, auch Musikevents. Ich habe gestern mit einer Bekannten gesprochen, die sagt, sie geht dann und dann da zu so einem Event mit DJs und lauter Musik. Und dann sagte ich, nehme dieses Jahr alles mit. Und das ist auch eine Frau in meinem Alter. Also wir reden jetzt nicht von Jugendlichen und Erstsemesterstudenten, sondern ich nehme dieses Jahr alles mit, was an Kultur geht, weil wer weiß, wann es wieder zurückgeht. Ja. Das siehst du denn das Ganze, sag mal, wir sprechen ja einerseits von digitalen Räumen und andererseits von digitalen Kunstwerken. Ist das eine Sache, die quasi die andere Sache ersetzen wird? Oder siehst du das als Parallelwelt? Genauso auch wie das Thema Metaverse. Siehst du dich mit deiner Galerie? Du hast ja jetzt schon viel Erfahrung mit virtueller Galerie gesammelt, mit deiner virtuellen Galerie, dass wir alle letztlich in einem Paralleluniversum, sei es jetzt Metaverse oder in anderen Formen, quasi das Ganze parallel betreiben werden?
Wir sind ja schon im Metaversum. Also mit unseren neuen virtuellen Galerien irgendwie sind wir da schon längst angekommen. Ich glaube, dass man muss irgendwie das Beste aus beiden Welten nehmen. Mhm. Ich glaube, das wird auch nicht wieder weggehen. Und ich denke halt auch, dass es auch viele Vorteile bietet und dass man halt auch, man muss halt, ich meine, wir kennen das doch auch, das war ja auch bei Instagram oder Facebook oder Tumblr so, dass wenn man dann irgendwie in so einer neuen Welt eingetaucht wird, dann findet man da irgendwo so eine kleine Nische und in dieser einen kleinen Nische findest du ganz tolle, ganz interessante Menschen, ganz tolle, interessante Personen, ganz tolle Kunstwerke. Und das muss man finden. Also da gibt es halt auch verschiedene Gruppen, da gibt es auch die unterschiedlichen. Ich meine, ist ja auch eine wiederkehrende Geschichte. Ich meine, es gab ja auch mal schon mal Second Life, wo das auch so gewesen ist. Ne? Aber es wird sich wahrscheinlich irgendwie auch alles irgendwie nicht, es wird sich sowieso nicht wieder zurückdrehen lassen. Und ich finde irgendwie, dass diese Fragestellung, wird das eine das andere ersetzen, ist einfach schon falsch. Mhm. Weil das, ich meine, das hat Karl-Heinz auch irgendwie, sagt das ja auch immer, das geht halt beides ineinander und es treibt sich auch gegenseitig. Mhm. Also wir haben jetzt zum Beispiel in der virtuellen Galerie hatten wir eine Ausstellung, da haben wir 6 Arbeiten nach New York verkauft. Mhm. Also nur über diese virtuelle Ausstellung und die Sammlerin, die Arbeiten, übrigens Sammlerin, ich hoffe auch, dass da jetzt in diesem Bereich irgendwie mehr Frauen irgendwie auch auftauchen werden. Also in diesem Metaversum, das ist auch bei den KünstlerInnen irgendwie auch schon der Fall. Mhm. Und das ist natürlich irgendwie fantastisch, dass du halt die Möglichkeit hast, virtuell vor den Kunstwerken zu stehen und mit deiner Stimme darüber redest. Mhm. Das ist eine Experience, das ist wirklich eine Erfahrung, die du dann machst.
Mhm. Ja. Aber da kann ich nur sagen, einfach mal auf die Webseite von Priska gehen und Galerie Priska Pasquer sich einloggen. Vielleicht hängen wir nachher mal nochmal einen Link dazu.
Natürlich.
Und dann in die virtuelle Galerie mal reingehen oder in eine. Inzwischen sind es ja mehrere. Aber was ich gerade sagen wollte, um das nochmal zu unterstreichen, was Priska da sagt, ich zitiere ja in meinen Vorträgen immer etwas, wo ich sage, es geht nicht mehr, ob wir die analoge Welt besser finden oder die digitale, die sind ja schon untrennbar miteinander verbunden. Mhm. Ne? Ich bringe ja immer das Beispiel des Head-Up-Displays im Auto. Ne? Da kriegst du digitale Inhalte in deine Windschutzscheibe eingeblendet, guckst dadurch in die Realität. Das ist aber ein Bild, das ist nicht mehr voneinander zu trennen in unserem Gehirn. Und so funktioniert das auch mit dem Metaverse. Deshalb wird das passieren. Wir reden da eigentlich über eine Kopie der realen Welt, die hier gerade entsteht. Das hat auch was zu tun mit dem Internet der Dinge, wo alles mit Sensorik versehen ist. Und das hat natürlich erhebliche Vorteile in manchen Bereichen. Also wenn du nur mal dran denkst, eine Stadt, die einen digitalen Twin hat, die also besser mit Energie, mit Verkehr, mit Abgasen, mit Abfall umgehen kann, weil sie einfach intelligenter das managt, die braucht 70, 80, 90% weniger Energie, weniger Verkehr und so weiter. Das ist ja total erstrebenswert. Und das, was Priska sagt, dieses neue Erleben dann auch im digitalen Raum. Also ich nenne das ja gerne digitale Mobilität. Ne? Wir sitzen an komplett unterschiedlichen Orten und können trotzdem miteinander sprechen, als wären wir zusammen. Das ist ja erst so richtig, durch die Digitalisierung möglich. Und das ist eigentlich eine Form, eine neue Form der Mobilität, nämlich digitale Mobilität. Ohne dass du von Frankfurt oder Worms hier nach Hennef kommst, ohne dass wir uns alle irgendwo in Flieger, in Zug, in Auto setzen, können wir trotzdem miteinander reden. Und übrigens, 99,9% des CO2s wird dadurch eingespart, dass wir digitale Mobilität betreiben. Also das ist erstrebenswert. Und das, was die Priska sagt, es ist halt auch eine ganz besondere Erfahrung, denn Kunst, eines meiner Lieblingszitate ist immer, Kunst verändert die Wahrnehmung der Welt. Und die Art und Weise, wie wir sie betrachten und wie wir sie uns mit ihr auseinandersetzen, verändert dann auch uns. Die verändert unsere Denkstrukturen, die verändert unser Gehirn. Da kann man vielleicht nachher auch mal drüber philosophieren, was das eigentlich bedeutet, wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzt, ernsthaft auseinandersetzt, um wie sich das Gehirn in seiner Struktur dann verändert. Ne? Woran neidisch, einer der Künstler, der spricht da immer über die Neuroplastizität.
Ja, und was auch, glaube ich, was auch ganz wichtig ist in dieser neuen Welt, ist halt diese Zugänglichkeit. Mhm. Also du musst halt nicht irgendwie, jetzt spreche ich nochmal von der Kunstwelt, irgendwie du musst halt jetzt nicht irgendwie in der Basler VIP-Lounge sitzen oder den Eintritt dazu haben, um dazu zu gehören. Also du kannst im Grunde genommen irgendwie von überall da dran teilnehmen. Du hast auch die Möglichkeit, da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, weil es nämlich auch sehr spannend irgendwie, wie sich auch diese verschiedenen Blockchains gebildet haben, auf denen irgendwie auch die Kunst gestellt wird oder gemintet wird. Also da gibt es halt gibt zwei große eigentlich. Das ist also einmal ist das Ethereum Blockchain und das andere ist die Tezos Blockchain. Und Ethereum ist eine Blockchain, wo eigentlich diese ganzen vielen großen, tollen, ganz wichtigen Kunstwerke bis jetzt irgendwie gelaufen sind, aber wo halt auch sehr viel irgendwie von diesen Sammelbildchen, also diese gelangweilten Affen irgendwie sind. Und also das ist da, wo eigentlich am meisten Aufmerksamkeit ist. Aber das hat sich letztes Jahr im März auch noch auf der Tezos-Blockchain hat sich Hic et Nunc gebildet. Das ist eine Plattform gewesen, wo seit letztes Jahr im März irgendwie Künstler und Künstlerinnen sich gegenseitig irgendwie die Kunstwerke teilweise auch schenken oder zu swappen, nennt man das. Irgendwie, also wo so eine Kunst, Künstlerinnen getriebene Blockchain.
Ja.
Und es gibt halt ganz viele ganz tolle Künstler und Künstlerinnen, die sowohl auf dieser Tezos-Blockchain ihre Kunst einstellen, weil da ist es sehr günstig, da sind es oft hohe Auflagen, aber sehr günstig, als auch auf der Ethereum-Blockchain. Also, dass du auch irgendwie quasi so eine Demokratisierung hast, also dass auch jemand, der irgendwie einen kleinen Geldbeutel hat, irgendwie in die Lage kommt, irgendwie sich Kunst anschaffen zu können. Und das Ganze jetzt nochmal, und das ist vielleicht für dich auch interessant, Karl-Heinz, das Ganze nochmal, wenn man jetzt sieht, dass also dieses Web 2 irgendwie davon getrieben gewesen ist, dass halt durch die Werbeeinnahmen eigentlich das Geld, die Wertschöpfung gemacht worden ist. Also haben ja die ganzen Künstler und Künstlerinnen zum Beispiel auf Instagram oder wir auch die ganze Kunst völlig umsonst irgendwie da hochgestellt. Also man sagte immer, das ist dann Marketing und es gibt auch bestimmt einige und auch wir, die teilweise ganz gut darüber verkauft haben, aber irgendwie die wirkliche Wertschöpfung lag ja bei den großen Konzernen. Und das ist das, was jetzt bei dem Web 3 nicht der Fall ist, weil wenn da ein Kunstwerk verkauft wird, wenn ein NFT als Kunstwerk verkauft wird, ein Kunstwerk als NFT verkauft wird, dann gibt es immer noch irgendwie diese Royalty, also dass du quasi durch den Smart Contract immer daran weiter beteiligt bleibst.
Also da hast du zwei wichtige Sachen gesagt. Demokratisierung auch, sagen wir, der Kunst und das ganz andere Zielgruppen natürlich diese Hemmschwellen dann fallen und Zugang zur Kunst haben. Aber ich bin jetzt mal ein bisschen provokant. Ich vergleiche das jetzt mal wieder mit dem MP3-Moment und mit der Tatsache, dass du ja früher, wenn wir mal über Musik sprechen, war ja Musikproduktion eine sehr aufwendige Sache. Also war sehr teuer. Also braucht das Instrument in Studio, Technik ohne Ende. Also das heißt, der Zugang zu Produktionsmitteln war begrenzt, um es mal so vorsichtig zu sagen. Und vielleicht wurde der eröffnet durch Talent und durch Qualität. Jetzt haben wir das ja in der digitalen Kunst ja ähnlich, dass im Prinzip jeder digitalisieren kann und quasi kommunizieren und publizieren kann. Wie schafft man es denn letztlich, du hattest von Qualität und Relevanz auch gesprochen, wie kann ich denn letztlich Qualität in der Kunst, in der digitalen Kunst bewerten und auch Relevanz? Wie kann ich das als Außenstehender jenseits des Impulses, ich sehe da was und ich finde es nett und witzig, dann auch irgendwie als wertvoll erachten?
Naja, also ich meine, das ist genauso, wie es immer in der Kunst ist. Das ist jetzt auch in der digitalen Kunst nicht anders. Also ich meine, um jetzt so Qualität und Relevanz irgendwie beurteilen zu können, braucht es Erfahrung, braucht es auch ein bisschen Wissen. Und es braucht vor allen Dingen irgendwie die Auseinandersetzung mit der Kunst. Also wenn du halt irgendwie, ich meine, das kann Karl-Heinz irgendwie, glaube ich, auch ganz gut als Beispiel irgendwie gelten. Also wenn du halt irgendwie Tausende von Kunstwerken gesehen hast, wenn du in so und so vielen Ausstellungen gewesen bist, dann weißt du schon irgendwie, ist das qualitätvoll oder nicht. Also das ist, es ist halt irgendwie auch und dieses, was du eben beschreibst, irgendwie, ach, da ist was, was mir gefällt, ist ja auch ein ganz toller Ansatz, um damit anzufangen. Also wenn ich jetzt irgendwie so einen Impuls habe, ich stehe vor einem Kunstwerk und das finde ich jetzt ganz toll, oder ich sehe mir im Computer ein Kunstwerk als NFT an, irgendwie, und das finde ich ganz toll, dann ist das ja ein Impuls, mit dem ich dann was aufbauen kann. Dann kann ich sagen, so, will ich vielleicht haben, will ich nicht haben, kann ich mir an, wer ist der Künstler, wer ist die Künstlerin, was ist das Umfeld, wo hat die studiert, wo hat er studiert, welche Ausstellung hat sie schon gemacht, und schon bin ich quasi in diesem Kosmos mit drin. Wenn ich dann aber irgendwie halt was toll finde und das ist dann von jemandem, der irgendwie halt gerne zu Hause als Hobby irgendwie das macht, da können ganz tolle Sachen dabei sein, will ich jetzt gar nicht irgendwie schlecht reden, aber ich merke, da ist kein Umfeld dahinter, dann habe ich ja auch nicht mehr, wo ich dann irgendwie suchen kann. Also so, und ich meine, jede große und gute Sammlung hat sich immer so aufgebaut, dass man irgendwo einen Anfang gemacht hat und dann hat man vielleicht irgendwann festgestellt, ah ja, das ist vielleicht jetzt nicht das, das habe ich damals gut gefunden, aber jetzt nicht mehr so, und dann wird das halt irgendwie wieder ausgetauscht. Also diese. Und Relevanz ist natürlich irgendwie ein Thema, was einfach ganz wichtig ist, weil, also ich meine, jeder gute Künstler und jede gute Künstlerin bringen halt irgendwie in ihrem eigenen Kosmos dann auch nochmal was Neues in die Welt. Und setzen sich mit irgendwie auch mit ganz eigenen Dingen auseinander, die wir vielleicht als Betrachter irgendwie auch noch nicht so gesehen haben. Also ich möchte auch gerne irgendwie davon sprechen, das hatten wir ja auch schon häufiger, das Zitat irgendwie, dass der Kafka gesagt ist, ein Künstler ist jemand, über Picasso, ein Künstler ist jemand, der Zeit vorausgeht. Also der spürt vielleicht auch schon irgendwas oder die spürt vielleicht schon irgendwas, was wir noch gar nicht wissen.
Da will ich gerne auf das zurückkommen, Karl-Heinz, was du gerade sagtest, dass Kunst verändert unser Gehirn und unser Denken. Das geht ja genau in die Richtung. Das fand ich jetzt sehr gut und sehr interessant, Priska. Du sagst, der Künstler spürt schon etwas oder sieht schon etwas in der Zukunft. Wie kann uns Kunst letztlich helfen, die Zukunft zu gestalten, Karl-Heinz?
Also in jeder Beziehung, also du weißt, unser Gehirn entsteht quasi schon als kleines Kind, schon im Mutterbauch entwickeln sich die ersten Synapsen, Zellen und Verbindungen. Wir wissen, dass Reize von außen dazu führen, dass mehr Vernetzungen entstehen. Das fördert den Intelligenzquotienten. Der Künstler Woron Neidich, den Priska ja auch vertritt, der spricht an der Stelle auch über die Neuroplastizität, also spricht, dass das Gehirn sich tatsächlich nicht nur inhaltlich verändert. Also wir denken immer, wir denken was und wir speichern das irgendwo ab. Aber das Speichern ist Physik. Also man hat das mal an Mäusen bewiesen. Man hat denen gezeigt, gelernt in einem Labyrinth, wie sie schneller zum Käse finden. Und man hat nachher dann sich die Gehirne angeguckt. Und die was gelernt hatten, da sah die Struktur des Gehirns physisch tatsächlich anders aus als die bei der Maus, die es nicht gelernt hatte. Ne? Einfach, weil da sind mehr Synapsen gewesen, da waren mehr Reize. Und diese Reize, die da entstehen, die ermöglichen Perspektivwechsel. Ne? Mhm. Du kannst das, unser Gehirn ist ja ein dreidimensionales Objekt, ne? Und da gibt es natürlich Bereiche, die sind für Sprache verantwortlich, für Mathematik, für Gedächtnis und so weiter. Wir kennen das ja alle, die kortalen Frontlappen und so weiter. Natürlich entstehen dann durch diese Reize, das kann Musik, Philosophie, Kunst, bildende Kunst, das kann Plastik, Skulptur sein. Und die Auseinandersetzung, nur dass wir drüber nachdenken, verändert unser Gehirn. Und führt vermutlich auch oft zu Liberalismus im Sinne von, dass man anders denken, also hier, was wir ja immer sagen, Perspektivwechsel kann, ja. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und wenn man mal ehrlich ist, in unserer Bildungspolitik in den letzten 30, 40 Jahren ist die Kunst fast verschwunden, außer dass man ein bisschen Kunstunterricht hat, ein paar Bilder. Das wird dann meistens als erstes gestrichen. Man erzieht die Kinder auch nicht mehr, in die Museen zu gehen oder in die Philharmonie oder sich mal ein Gedicht anzuhören. Und da an der Stelle sind wir sicher ein bisschen ärmer geworden. Und da kann die Auseinandersetzung, wenn man mit Kindern mal wieder ins Museum geht, in eine Ausstellung, sich die Dinge wirklich erklären lässt, auch von Künstlern in der Auseinandersetzung, was hat er denn sich dabei gedacht bei diesem Kunstwerk? Ja. Das kann dann wirklich viel verändern und würde wahrscheinlich, ich behaupte, vermutlich auch Kriege verhindern, wenn man das richtig machen würde und mit allem.
Öffnet das Gehirn aber, auf jeden Fall. Das
aber nicht nur bei Kindern. Also ja, ich meine, klar. Das ist natürlich irgendwie auch nochmal so das, was ich jetzt, ich habe jetzt seit 22 Jahren die Galerie und mache das, habe vorher auch schon im Kunstbereich gearbeitet und immer wenn ich mit Menschen zu tun habe, die jetzt nicht so in dieser Kunstwelt so eng sind, bei denen geht es da bei der Kunst immer um, wie teuer ist was. Also das ist irgendwie auch so ein bisschen problematisch, finde ich. Also dass man diese Inhaltlichkeit von der Kunst irgendwie nicht so sehr betrachtet. Mhm.
Naja, da muss man natürlich aber auch sagen, fairerweise, Priska, dass natürlich ein Teil der Kunstszene, wenn ich dann heute Morgen im MoMA, ne, im Morgenmagazin höre, jetzt wird wieder irgendein Bild von Andy Warhol, die Marilyn Monroe, die schickes Bild ist, außer Frage, würde ich mir wahrscheinlich auch an die Wand hängen, wenn ich 200 Millionen Dollar übrig hätte, ne, weil zu dem Preis soll es gerade versteigert werden. Und dann muss er natürlich sagen, die Kunstszene oder ein Teil der Kunstszene, der ist eben sehr stark auf dem monetären Aspekt. Und
ja, aber das ist genau das. Also deswegen ist es gut, dass du das sagst, weil das möchte ich jetzt in wirklich aller Deutlichkeit sagen. Also dieser Kunstbereich, von dem du jetzt gerade sprichst, das sind 5%. Und es gibt noch 95%, die ganz anders funktionieren, wo wir auch von Mittelstand reden können, irgendwie, wo es auch ganz wichtig ist. Also, und wir als so gehobener Mittelstand-Galerie und viele meiner Kollegen und Kolleginnen irgendwie, wir haben ganz stark damit zu kämpfen, dass wir immer gleichgesetzt werden mit diesen gigantischen Zahlen, mit denen wir noch nie was zu tun hatten und auch nie zu tun haben werden. Und auch mit den ganzen Künstlern auf der anderen, Künstlern und Künstlerinnen irgendwie. Also da muss man irgendwie auch sehr, also ich habe immer so ein bisschen irgendwie, wünsche ich mir, dass da mehr differenziert wird. Also gerade der deutsche Kunsthandel ist eine Katastrophe im Vergleich zu international. Da gibt es eine wunderbare Studie vom Bundesverband Deutscher Galerien. Und die kann ich auch jedem irgendwie empfehlen. Irgendwie, also es ist so, dass wir irgendwie ganz schlecht dastehen, irgendwie was den Kunsthandel anbelangt. Und wir haben natürlich dann auch nochmal ganz viele Hürden, dass wir dann ganz hohe Mehrwertsteuer haben, die in anderen Ländern irgendwie nicht der Fall ist. Also nur mal, ich will jetzt nicht das Thema irgendwie dahin gehen, aber das ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema.
Wo haben wir denn die Möglichkeit, unser Gehirn zu öffnen und auch jetzt jenseits der digitalen Galerie auch Künstler in deinem Kontext zu sehen oder Künstler zu sehen und Künstlerinnen, die du vertrittst? Einmal natürlich, wenn wir Priska Pascare Art, werden wir natürlich den Link hier reinpacken in die Shownotes. Welches sind denn, sag mal, die Events physisch und auch digital, die du uns ans Herz legen möchtest? und den Hörerinnen und Hörern.
Wenn jemand Lust hat, in die virtuellen Galerien reinzugehen, können wir gerne irgendwie auch mal einen Termin vereinbaren, wo man sich da trifft. Irgendwie, also das möchte ich gerne anbieten. Kann man mir eine E-Mail schreiben irgendwie und mit einem Terminvorschlag, weil ich glaube, das muss man immer erstmal einmal ausprobiert haben, irgendwie, um das zu machen. Auch gemeinsam ausprobiert haben. Also das haben wir, aber wir haben jetzt also physisch im analogen Bereich haben wir jetzt auch ein paar Sachen irgendwie, die jetzt endlich mal wieder stattfinden können. Wir werden nämlich jetzt am 7. bis 10. April bei der Art Düsseldorf teilnehmen, haben da einen ziemlich großen Stand, haben wir auch ziemlich viel Nachholbedürfnis, irgendwie die tollen Kunstwerke zu zeigen, irgendwie die wir jetzt in den letzten 2 Jahren irgendwie nur so spärlich zeigen können. Und genau, und da werden wir auch eine große Präsentation haben von einem sehr führenden Künstler, von dem Sky Nicholas aus in dem NFT-Bereich. Das ist ein Künstler, der in New York lebt und in Manila geboren wurde und der macht, also ist in diesem ganzen Bereich irgendwie sehr führend, auch von der Kommunikation her. Also dieses Community, was ich auch eben schon gesagt habe, macht ganz tolle Kunstwerke. Da gab es auch, der hat auch ein Projekt gemacht, Art for Ukraine. Da ist ganz viel Geld gesammelt worden mit NFTs. Und dieses Geld ist natürlich dann auch ganz problemlos, ohne große Gebühren irgendwie in die Ukraine gegangen. Also das ist nochmal so ein anderer Vorteil irgendwie von der Blockchain. Und und dann haben wir am 30. April in der Galerie in Köln am Konrad-Adenauer-Ufer eine Soft-Opening, das ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr, von 12 bis 18 Uhr von einem Künstler, der heißt Gennaro Strobel, der sehr interessant ist. Und kuratiert wird diese Ausstellung von dem Leon Krempel, das ist der Direktor der Kunsthalle Darmstadt. Und dann am 10. Mai haben wir eine Ausstellung von Peter Hugo in Paris. Peter Hugo ist der südafrikanische Fotokünstler, der auch weltberühmt ist. Und von dem habe ich schon sehr viele Ausstellungen in Köln gemacht. Und mir war es jetzt ein Bedürfnis, auch jetzt gerade in dieser Zeit, ihn irgendwie nochmal weiter nach außen zu tragen. Der hatte in Paris schon 2012 eine Ausstellung in einem Museum. Und da war jetzt einfach die Idee, irgendwie so eine Pop-up-Ausstellung in Paris zu machen mit seinen Werken. Und da freue ich mich sehr drauf. Das wird dann im Marais sein.
Das klingt gut. Ich habe mir vorgenommen, hinzukommen mit meiner Familie.
Wunderbar. Also
wir wollten letztes Jahr schon nach Paris. Ist natürlich aus bekannten Gründen abgeblasen worden. Und das ist jetzt natürlich noch mehr Anlass, mal wieder sich in diese Richtung zu bewegen und noch Peter Hugo Kunstwerke anzuschauen, die ich auch sehr bewegend finde. Und ich glaube, da sehen wir uns definitiv in Paris.
Ja, also er kommt auch und das läuft also vom 10. bis zum 15. Mai. Also das sind quasi nur 6 Tage, die das geöffnet ist. Und da gibt's dann auch, und er wird dann auch da sein und es gibt dann jeden Abend um 18 Uhr so einen kleinen Empfang. Also das kann ich jedem nur anheimlegen, dass er dann
also die Webseite Prisca Pascher im Blick behalten. Ich denke, da werden wir dann auch genau herausfinden, wo die Pop-up-Galerie sein wird. Und dass wir dann alle den Weg auch dahin finden. Sehr cool.
Ja, genau. Und es hilft tatsächlich beim Perspektivwechsel. Das kann ich nur sagen, aus eigener Erfahrung.
Mensch, dann haben wir doch wirklich sehr viel gelernt zum Thema NFTs, digitale Räume, Metaverse. Wir haben gelernt, das ist als Erweiterung des Kunstmarktes zu verstehen, als eine Ergänzung natürlich, das Digitale zum Analogen und dass das auch nicht mehr weggeht, so wie alle anderen Dinge im digitalen Raum auch. Bleibt mir noch was zum Thema Tops und Flops der Woche nochmal in den Ring zu werfen.
Ja.
Karl-Heinz, hast du einen Top oder einen Flop der Woche?
Ja, also für mich ist wirklich top. Also das, was die Ampelregierung da momentan macht, davon bin ich tief beeindruckt. Ich finde, die machen einen super Job, obwohl es ja viel Katastrophenmanagement ist. Habeck, klar und ehrlich, wie kaum ein Politiker zuvor. Das er stimmt, sagt uns, hör mal, das mit dem Gas, das wird sich auswirken. Und wenn wir das abschalten, dann wird es hier auch mal kälter und teurer. Ja, finde ich sehr offen. Christian Lindner scheint mir im Moment ein echter Problemlöser. Ne? Der sorgt nur dafür, dass hinten das Geld zur Verfügung steht, was wir hier gerade ausgeben. Er hat gerade announced, bis 2026, glaube ich, 200 Milliarden zusätzlich in Klimaschutz, ja, finde ich bemerkenswert. Hätte ich so vorher gar nicht vermutet, dass das passiert. Annalena Baerbock, klar und achtsam, ich muss sagen, wächst über sich selbst hinaus, habe ich im Moment fast das Gefühl, mit sehr viel diplomatischem Geschick. Und auch unser Bundeskanzler Olaf Scholz. Ich kann nur sagen, danke für die Besonnenheit, die da an den Tag gelegen wird. Also das ist für mich wirklich ein Top. Ein Flop, naja, also ich finde es ein bisschen traurig, dass gerade jetzt nach dem 20. auch die Homeoffice-Pflicht abgeschafft wird, aber das heißt ja nicht, dass man als Arbeitgeber nicht weiter das Homeoffice zulassen darf und erlauben darf. Denkt an den ökologisch positiven Erfolg. Also sprich, wenn du eben nicht jeden Tag ins Büro fährst, brauchst du auch kein Auto, brauchst keinen Sprit, ist gut für die persönliche Kasse, gerade im Moment bei den Spritpreisen, aber auch für den ökologischen Footprint. Also insofern, liebe Arbeitgeber, denkt drüber nach. Vielleicht macht man eine gesündere Mischung, ne? Nicht entweder oder, sondern und. Ne? Wir machen beides und ich glaube, das kann dann auch sehr erfolgreich werden und wird auch zu neuen Innovationen führen. Da bin ich fest von überzeugt.
Ich glaube, dass auch dort, ähnlich wie wir jetzt gerade gesprochen haben in der Kunstwelt, diese Erweiterung ins Homeoffice hinein, das wird auch parallel so weiterlaufen. Das kann ja mir keiner erzählen. Dass einerseits natürlich gibt's. Ich freue mich übrigens auch wieder auf physische Treffen, ja, auch in der Geschäftswelt, in der Tat. Aber dieses immer Hybrid oder dieses Parallelsurfen zu Hause und in den Büros, das wird so weitergehen, dass das, wer weiß auch, ob wir in 2 Wochen nicht schon wieder eine nächste Maskenpflicht haben oder im Oktober dann eh wieder zu Hause bleiben müssen. Mhm. Ich klopfe mal auf Holz, hoffe, dass es nicht so sein wird. Aber die Flexibilität und die Anpassungsfähigkeit, die wir auch schon oft zitiert und bemüht haben hier in unserem Podcast, die werden wir weiterhin beweisen müssen. Und Priska, wie sieht's bei dir aus mit Tops und Flops der Woche?
Hast du noch was Besonderes? Das Schlimmste ist natürlich irgendwie für mich dieser Krieg, also nicht nur für mich, vor allen Dingen für die Menschen, die davon betroffen sind. Und ich kann das gar nicht fassen, dass wir irgendwie so Bilder haben wie aus dem Zweiten Weltkrieg. Und es ist irgendwie, also es ist einfach unbeschreiblich, was da jetzt passiert. Und um das jetzt nicht immer so ganz nah an sich herankommen zu lassen, muss man sich halt mit anderen schönen Dingen beschäftigen. Und dann ist jetzt auch, da hilft auch die Kunst irgendwie, finde ich, sehr. Ja. Und das andere, was mich irgendwie noch so sehr bewegt, ist, dass ich doch sehr dafür plädieren würde, dass die Maskenpflicht beibehalten wird, weil, also das ist mir irgendwie unerklärlich, dass jetzt bei steigenden Zahlen irgendwie wir haben es ja jetzt eigentlich irgendwie gemerkt, dass wenn man sich mit einer Maske einigermaßen, wenn man die Maske benutzt, dass man sich einigermaßen schützen kann. Und das wird ja dann demnächst nicht mehr der Fall sein.
Ich denke, wir können ja weiterhin die Masken tragen.
Also ich werde sie auch auf jeden Fall tragen.
Ich glaube auch nicht, dass wir dann mega ausgegrenzt werden.
Das wissen wir ja noch nicht.
Leute mit dem Finger auf mich zeigen.
Schauen wir mal. Genau, es ist ja kein Maskenverbot. Immer dran denken. Ja, ne? Und diejenigen, die es hatten, ne, hier gerade auch die Ex-Freundin von meinem Sohn, die hat es, ganz leichte Symptome nur, Corona, und hat jetzt Long-Covid-Symptome.
Ja. Ach, tatsächlich?
Also total schlapp und matt und Dings, Erschöpfung und so weiter. Ne? Und andere Leute, Roland, du selber hast gesagt, die Energie war weg. Ne? Du hattest so viel Training vorher gemacht nach Covid, musstest du alles wieder aufbauen. Genau. Ne? Lungenvolumen. Ne? Ja. Und hier eine Künstlerin von der Priska, die Johanna Reich, die heute noch drunter leidet, die sagt, Mensch, hat selbst beim Gehen und beim Sprechen noch Probleme, einfach wegen der Atemfunktion.
Also was ich bei mir merke, ist, dass mir manchmal die Vokabeln fehlen. Also so eine Wortfindungsstörung. Also, und ich rede jetzt nicht im Französischen oder im Englischen, sondern im Deutschen, ja. Dass mir irgendwie die Vokabeln abhanden gekommen sind und die Worte. Das merke ich auch noch ein bisschen. Ja, es ist kein Spaß und insofern, wer Maske tragen soll, soll sie natürlich weiter tragen. Das wäre auch mein Flop der Woche, ist auch ein Artikel, den ich gelesen habe, also über die Spaltung der Gesellschaft. Also, dass eine Tendenz da ist, die meines Erachtens 2015 mit der sogenannten Flüchtlingskrise schon hochgepoppt ist, die mit Trump und aber ganz aktiv oder ganz brutal mit der Pandemie jetzt kam und dass jetzt alle, die vorher gegen die Impfung waren, jetzt auf einmal alle für Putin sind. Das ist, glaube ich, auch nicht irgendwie verwunderlich. Also es sind irgendwie sehr, sehr seltsame Phänomene in der Gesellschaft zu erkennen und sagen wir mal diese, wir haben uns alle lieb und uns geht's eigentlich doch gut. Es scheint viele scheinen das zu vergessen und das hoffe ich, dass die Menschen wieder so ein bisschen mehr zur Besinnung kommen. Vielleicht trägt das Wetter dazu bei, ich weiß es nicht, aber lasst euch nicht spalten von irgendwelchen Akteuren. Ich habe das auch in verschiedenen Gruppen in Social Media gemerkt, dass da Menschen einfach irgendwelche wilden Kommentare, die überhaupt nicht zum Thema passen, reinwerfen, nur mit dem Absicht, die Menschen zu spalten. Also in einer Photovoltaikgruppe, dass dann einer was reinwirft und übrigens die Regierung und die Russen und die Amis und so. Wo man merkt, das habe ich auch schon mal mehrfach gesagt, schaut euch mal die Profile an, ob das auf Twitter ist, auf Facebook, auf Instagram. Auf einmal merkt ihr, da ist keine Identität dahinter, das kann kein Mensch sein, das sind massenhaft Massenbots und Messages, die quasi einfach versucht wird, aus unterschiedlichsten Interessen in die Gesellschaft zu treiben, um die Menschen zu spalten und gegeneinander aufzuhetzen. Und das, glaube ich, das müssen wir erkennen und dann auch sofort dagegen stehen, denn wir sollen uns nicht durcheinander bringen und spalten lassen. Also Spaltung der Gesellschaft ist für mich der Flop der Woche, die Erkenntnis, dass es offensichtlich ja auch nicht so einfach wieder weggeht. Also bitte mehr Einigkeit. Vielleicht hilft uns ja auch die Hilfe für die Flüchtenden aus der Ukraine. Da gibt es auch viele gute Aspekte wieder, dass viele Menschen sich engagieren und zusammenstehen, sich eben nicht spalten lassen. Das sind so die kleineren positiven Effekte. Wunderbar.
Dann. Also, bleibt uns eine gute Woche zu wünschen. Die Sonne scheint, das bleibt auch so bis zum Wochenende. Ne? Nutzt die Chance und geht mal raus an die frische Luft. Das macht den Kopf frei. Und wenn er dann gar nicht mehr wisst, was er machen soll, geht mal in die Galerie virtuell oder geht ins Museum und live mal wieder in die Galerie.
Definitiv.
Ja, vielen Dank für die Einladung und
nichts zu sagen.
Alles Gute, bleibt gesund. Tschüss. Und nicht vergessen, Kunst öffnet das Gehirn. Also,
genau.
Bis bald. Ciao.
Ciao, ciao.
Wenn es euch gefallen hat, liked, kommentiert, schreibt uns über Facebook, über LinkedIn, was ihr noch hören wollt, welche Themen ihr habt. Lasst uns einen Daumen hoch da. Und ja, bis demnächst. Wir hören uns bald.